Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast Ewald Ahrens, Schriftsteller und Lehrer. Vielleicht haben Sie seine Romane mal in Ihrer Buchhandlung empfohlen bekommen. Der Erfolg kam spät, aber mit Macht. Ewald Ahrens ist Bestsellerautor und gleich zwei seiner Romane wurden von den unabhängigen Buchhandlungen zu Lieblingsbüchern gekürt. Es kann also ganz gut sein, dass Ihnen schon mal jemand sagte, lesen Sie doch mal was vom Ahrens. Willkommen, Herr Ahrens.
Hallo. Ich freue mich, hier zu sein.
Sie besuchen uns hier in Berlin, in dieser, ich sag mal, grundschlunzigen Stadt und Sie fallen eigentlich sofort auf. Ein Sakko, Fliege, morgens um 9, sieht gut aus, wie so ein bisschen aus dem Film gefallen.
Ja, das stimmt ja auch. Ich Filme waren so meine Vorbilder, als ich 15, 16 war und dann dachte ich mir, ich möchte so den Unbillen der Welt gerne gut angezogen gegenübertreten.
15, 16, das heißt, Sie haben diesen Look schon lange kreiert?
Ja, aber das ist natürlich auch so ein bisschen anders jugendlich. Das war dann schon nochmal anders. Da waren dann auch lange Ledermäntel und solche Sachen, das gehörte schon auch dazu.
Aber die Fliege war immer dabei?
Nein, noch nicht. Ah. Aber ich habe damit schon, man hat so gespielt mit diesem existenzialistischen Halstuch, so ein bisschen aus dem Paris der 60er. Aber Fliege und Krawatte kam tatsächlich ein bisschen später.
Dass Sie sich darin wohlfühlen, das sieht man sofort, wenn man Ihnen guten Tag sagt. Aber gleichzeitig habe ich gedacht, na gut, auffallen will er auch, oder?
Ja, wie haben Sie das so schnell gemerkt?
Ich sehe, habe einen Blick für Uniformen, selbst wenn sie schick sind.
Ja, tatsächlich, doch, es ist, ja. Aber auf der anderen Seite habe ich auch schon zu Hause, wie oft habe ich gehört, oh, ist denn schon Fasching? So. Weil man immer ein bisschen wie verkleidet ist.
Aber es ist gerade eben wenig genug, als dass man es nicht für verrückt hält, sondern für Stil nimmt. Das ist eine Stärke.
Ja, und da muss ich zugeben, dass ich so eitel bin, dass ich das tatsächlich auch gerne möchte. Ich möchte gerne stilsicher, einigermaßen stilsicher ankommen.
Sehen Sie, und das meinte ich mit auffallen, mag er auch. Aber ich frage mich, gut, jetzt besuchen Sie uns hier im Studio. Gehen Sie so auch Eis essen?
Gehen Sie so auch
auf eine Gartenparty schon, aber gehen Sie so auch in den Garten oder so?
Ja, ich gehe in alten Anzügen in den Garten, dann aber oft ohne Fliege. Aber ich habe tatsächlich keine Jeans und keine Jogginghose oder sowas.
In alten Anzügen in den Garten für Grabungsarbeiten? Echt?
Ja, zum Holzhacken auch und zum Holzsägen. Und ich habe ein Haus, das nur mit Holz geheizt werden kann. Das heißt, ich stehe so auch am Spalter.
Der Mann, der im Anzug Holz sägt. Unser Gast heute, der Schriftsteller und Lehrer Ewald Ahrens. Ein Gespräch über die Leidenschaft des Schreibens und späten Erfolg überhaupt und Nebenjobs, das Frankenland und große Familien. Und ich hoffe, wir dürfen ihn dabei auch ein bisschen kennenlernen. Einer der erfolgreichsten deutschen Schriftsteller ist heute unser Gast, Ewald Ahrens. Seine Romane Der große Sommer und Die Liebe an miesen Tagen standen wochenlang auf Bestsellerlisten. Der Erfolg kam spät, mit Mitte 50. Vorher haben Sie von sich gern als provinzberühmt gesprochen. Das Wort musste ich Ihnen unbedingt klauen. Dann plötzlich Bücher zu Hunderttausenden verkauft, in eine große Bekanntheit geplumpst. Wie ging es Ihnen eigentlich damit, wenn man mit Mitte 50 plötzlich ja ein Star wird, ein Szenestar?
Ja, ach, das ist natürlich schon so, dass ich da ja eigentlich drauf hingearbeitet habe. Und es ist nicht klar, also der Weg dorthin, also es war nicht, als stünde ich plötzlich dann auf dem 10-Meter-Turm oder so, sondern es war schon so, dass ich so ganz langsam die Leiter hochgeklettert bin und auch vorher ja schon 10 Romane oder so veröffentlicht hatte, die so ein bisschen, also manche waren so mäßig erfolgreich, manche wurden auch übersetzt. Also es gab schon immer so kleine Erfolge. Mhm. Und das heißt, ich war nicht ganz, sagen wir mal, ungewohnt daran, dass es schon eine gewisse Popularität und Lesungen gab. Aber dieser große Ruhm, dieses plötzliche, ich bin froh, dass es mir nicht mit 30 passiert ist.
Und Sie selber haben aber offenbar immer an sich geglaubt, nicht? Sonst sitzt man ja nicht so lange im Schreibstübchen und verharrt.
Ich fürchte, das ist so eine Art dumme Sturheit. Oh. Also ja, das von Einsichtsfähigkeit spricht es eigentlich nicht, denn ich war dann mal, ich weiß es nicht mehr, das ist bestimmt 20 Jahre her, auf der Frankfurter Buchmesse, du kommst rein und dann siehst du, oh okay, 60.000 Neuerscheinungen im Jahr. Was machst du eigentlich? Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Und dann trotzdem weiterzumachen und einfach zu sagen, ach, ist mir egal, ich schreibe jetzt trotzdem weiter. Das ist schon ein bisschen dumm, oder?
Zugleich hat es aber auch was Komisches, wenn man Mitte 50 ist und dann sagt ein ziemlich bekannter Kritiker sowas wie Ewald Ahrens, den Namen wird man sich merken müssen. Ich habe spontan gedacht, also ich bin nicht in Ihrer Situation, aber dann hätte ich doch irgendwie gedacht, also Junge, schwimmen kann ich schon, ja. Also das hat ja auch was Herablassendes.
Ach, ich hatte so das Gefühl, als würde ich über die Glatze gestreichelt. Das fand ich ganz nett. Aber ja, tatsächlich. Aber ist es ja nicht schlecht. Mhm. Ich finde, wenn man sich den Namen jetzt noch merkt, dann ist es okay. Wäre schlimmer gewesen, wenn er gesagt hätte, den Namen können Sie vergessen.
Stimmt. In Ihrem jüngsten Roman, da verlieben sich zwei gut mittelalte Menschen, beide mit einem beträchtlichen Lebensrucksack auch beladen. Der Elias, der Verbindung irgendwie immer zurückgestreckt ist, und die Clara, die ihren Mann verloren hat und dachte, oh, da kommt jetzt auch nichts mehr. Beide kommen eigentlich alleine ganz gut zurecht und stürzen dann ziemlich prompt in eine sehr große Liebe. Das ist eine überraschende Konstellation. Wie kamen die Leute zu Ihnen?
Also ich hatte das Gefühl, dann lassen Sie mich das anders sagen, normalerweise in den Netflix-Serien, die man so hat, und in den meisten Romanen der Weltliteratur, da ist die große Liebe irgendwo zwischen 15 und 25 angesiedelt. Da macht es Bumm, da ist sie, da wirft es einen ins Leben hinein, dieses gemeinsame Leben hinein. Und ich habe mich gefragt, was ist denn aber, wenn dir diese große Liebe, diese alles umstürzende Liebe im mittleren Lebensalter begegnet?
Die Clara sagt erstmal, scheiße, ich habe mich verliebt. Mit so einem Unterton von, ach, das jetzt auch noch, ich habe genug zu tun.
Ja, genau. Weil man da schon in ein Geflecht von Beziehungen steckt. Vielleicht hat man schon Beziehungen hinter sich. Clara hat ihre Eltern, die alt werden, die sie pflegen muss. Alle, Elias hat eine Tochter, die schon fast erwachsen ist. Alle haben sie schon ein halbes Leben gelebt, vielleicht. Und dann kommt diese Liebe, die alles verändert. Und da war für mich die Frage, wird diese Liebe dann klein gemacht, weil man in diesem Geflecht schon steckt, oder kann man sie doch irgendwie leben?
Die Leser, die das gerne mögen, ich habe mich gefragt, ob die das vielleicht auch ermutigt und tröstet. Also so Geschichten, wo einmal die Frau ein ganzes Stück älter ist als der Mann, aber sie trotzdem das gar nicht so zum Thema machen, sondern sie gehen sehr natürlich miteinander um. Und eben vor allen Dingen, es erwischt sie in höherem Alter und es macht so richtig Wumms. Also das wünschen sich, glaube ich, viele. Und bei meisten klappt es nicht, aber es ermutigt auch ein Stück weit.
Aber wissen Sie, was gestern, witzigerweise, gestern kam meine Nachbarin, die eben selber schon bei den 70ern ist, und erzählte mir, weil sie das Buch kennt, erzählte mir, wissen Sie, was, Herr Ahrens, meine Freundin, die ist über 80, die hat mich angerufen und hat gesagt, ich habe mich verliebt. Und es ist wie mit 16. Ich habe Schmetterlinge im Bauch und mich graust ein bisschen davor, sich zu sehen. Und ich fand das so eine schöne Geschichte.
Wir wünschen von hier aus ein wunderbar weiter verliebtes Leben. Möge es noch lange dauern, wenn man sich mit 80 verliebt.
Ja, ist das nicht wunderbar?
Ein bisschen früher ist auch schön.
War ja vielleicht schon mal, aber ich finde diese Geschichte einfach, das ist dann, solche Geschichten kommen dann zu einem, wenn man schon von solchen Geschichten erzählt hat. Und das finde ich so spannend. Das ist so schön am Schriftsteller sein.
Das wirkliche Leben grätscht den beiden auch mächtig hinein. Sie haben es erwähnt, die Clara pflegt ihre Eltern. Die Mutter ist dement und muss regelmäßig eingesammelt werden. Und zugleich ist sie eine ziemlich mutige und immer noch auch in ihrer Demenz eine witzige Frau. Was mir aufgefallen ist, es sind sehr plastische Nebenfiguren dabei. Die haben was zu sagen. Das ist nicht die ganze Konzentration auf diese beiden und es ist immer so ein gewisser, untergründig, leicht distanzierter Ton. Wie haben Sie diesen Ton gefunden und diese wirklich plastischen Charaktere, die es aus der reinen Unterhaltungsliteratur auch raushebt, für mich zumindest?
Oh, das war ein großes Lob. Danke. Aber diese Figuren sind, ich finde, gerade dann, wenn aus der Sicht der Figuren ja berichtet wird, dann braucht man, jetzt einfach aus literarischer Hinsicht, braucht man diese Nebenfiguren, durch deren Augen man dann ein bisschen die anderen sehen kann. Also die Hauptfiguren, ohne dass ich sie jetzt beschreiben muss. Mhm. Aber ich denke auch, wenn ich schreibe, dass alle Figuren, dass man allen Figuren, wie beim Theaterstück, allen Figuren dieselbe Liebe und Aufmerksamkeit zukommen lassen muss. Denn so entsteht es ja erst. So entsteht ja erst ein wirkliches Setting und ein Leben, in dem die beiden sind.
Soweit ist das Setting. Eigentlich wollte ich auch fragen, wie viel von denen kennen Sie persönlich?
Ich habe mal einen Verleger sagen hören, es sei sehr gefährlich, in der Bekanntschaft oder der Familie eines Schriftstellers zu leben, weil man unweigerlich auftaucht in einem Buch. Aber klar, ein bisschen ist immer drin. Meine Mutter, also die Demenz meiner Mutter spielt da auf jeden Fall mit rein. Und meine Mutter war eine starke Frau. Sie hat sieben Kinder großgezogen. Und die war auch wirklich in der Demenz manchmal noch witzig. Und dann ist es schon so, dass ich hier ein bisschen ein Denkmal gesetzt habe in dieser Figur. Mhm.
Bis zum Erfolg haben Sie viele Jahre als Gymnasiallehrer gearbeitet und machen das bis heute. Ich habe mich spontan gefragt, hat der Mann zwei Schreibtische, einen zum Korrigieren und einen zum engagiert rumspinnen für seine Bücher?
Ich habe einen großen Schreibtisch.
Und dann packen Sie die Hefte von links nach rechts oder wie?
Also die Hefte wandern vom Boden über den Schreibtisch wieder auf den Boden.
Okay.
Weil ich es gerne habe, dass der Schreibtisch eigentlich leer ist. Mhm. Und dann liegt da ein Notizbuch vielleicht noch zum Schreiben. Aber es ist ein Schreibtisch, aber die Arbeiten sind, ja, das fließt ein bisschen ineinander. Das geht nicht anders.
Aber egal, woran Sie gerade sind, auf dem Schreibtisch muss eine Kanne Tee dampfen. Also was dem Schiller wir bereiten uns hier vor. Also was dem Schiller seine faulen Äpfel sind, dem Ahrens seine dampfenden Teesorten.
Ja, ist so.
Und der muss gut sein.
Ja, sonst müsste ich ihn nicht trinken. Also schlechten Tee bekomme ich auch im Café. Aber gehen Sie mal irgendwo hin und versuchen, guten Tee zu kriegen. Was Sie kriegen, ist 65 Grad heißes Wasser und ein Teebeutel, der daneben liegt. Ja, also statt dass jemand mal wirklich Tee aufgießt.
Stimmt, jeder Ostfriese würde jetzt schimpfen. Sie sind Franke und über Ihre Lebensgeschichte, Herr Ahrens, werden wir gleich ein bisschen erzählen. Ewald Ahrens war lange provinzberühmt, das Wort habe ich ihm mit Lust geklaut. Inzwischen ist er wirklich ein Bestsellerautor. Er ist Jahrgang 1965 und in einer großen Pfarrersfamilie im Fränkischen aufgewachsen. Viele Geschwister, wer saß da alles am Abendbrotstisch und wie laut war das?
Ich war der Älteste von insgesamt sieben dann. Und mein Bruder und ich... Wir waren 363 Tage nur auseinander. Wir hatten zwei Tage im Jahr, waren wir gleich alt, was sehr hübsch war. Und dann kamen gleich noch meine beiden Schwestern, von denen die eine aus Indien und die andere aus Vietnam adoptiert war. So, es war schon mal bunt und laut war es natürlich auch, bis auf die Stunden, in denen unsere Mutter uns vorgelesen hat. Und sie hat das mit großer Begeisterung getan. Also ich glaube, wir haben von Kultur, Theater nicht so wirklich viel mitbekommen, aber vorgelesen wurde immer.
Sie waren ja auch, zumindest in den ersten Jahren, so richtig auf dem Dorf. Da ist der Pfarrer, da ist die Pfarrersfamilie sofort, das sind die Intellektuellen. War das bei Ihnen auch so?
Ja, das war sehr stark so. Mein Vater war so ein so ganz und gar unpraktischer Mann, ein totaler Philosoph, ein Theolog, wie man ihn sich aus dem 19. Jahrhundert vorstellt, ein bisschen weltfremd, wirklich weltverloren. Und wenn meine Mutter nicht so praktisch gewesen wäre, dann wäre die Familie wahrscheinlich verhungert.
Hat er das Unpraktische vererbt an Sie?
Überhaupt nicht. An mich?
Sie können Holz hacken, haben Sie vorhin gesagt.
Ja, ich kann Holz hacken, drechseln. Ich habe alle Wasserrohre in meinem Häuschen selber verlegt und verlötet. Ich weiß, man sieht das nicht wegen des Anzugs oder so, aber wenn Sie meine Hände ansehen, dann kann man es sehen.
Die haben gearbeitet, das sieht man auch. Die waren in Bewegung. Ja. Trotzdem habe ich mich spontan gefragt, Landjunge, auf dem Dorf, Pfarrerssohn, waren Sie ein bisschen der Exot? Können Sie melken?
Ja, natürlich. Ich kann tatsächlich mit der Hand melken. Ja.
Ja.
Ich kann Heu wenden, ich weiß so ungefähr, wann Kartoffeln reif sind und sie können sie ausbuddeln. Und ich war bei der Rübenernte im Oktober dabei, als es noch nicht mit dem Vollernter rausgeholt wurde. Ja, es war schon wirklich ländlich. Aber auf der anderen Seite, das war so ein armes fränkisches Juradorf. Die Bauern hatten noch kein Telefon, die kamen zu uns zum Telefonieren. Es ist schon, man ist auch herausgehoben, man ist ein bisschen Prinz, ohne dass man das merkt.
Prinz, fränkisch, das fiel jetzt, glaube ich, schon zum vierten und fünften Mal. Und wie Sie hören, hören Sie nichts. Kein Anflug von Mundart. Wie kann das sein, wenn der Pfarrerssohn sogar melken konnte mit den Bauernkindern?
Meine Mutter kommt aus Danzig und hat sehr, sehr darauf geachtet, dass wir Kinder Hochdeutsch gesprochen haben. Mhm. Und mit Ausnahme meiner Schwester, die aus Indien kommt, die mittlerweile ein lupenreines Fränkisch spricht, ja, was sehr hübsch ist, ist in unserer Familie konnten wir alle tatsächlich nur Hochdeutsch. Was mich ein bisschen entfremdet hat von dieser Heimat, aber es war wie bei so vielen Flüchtlingen, die gesagt haben, ja, wir gehen ja irgendwann wieder nach Hause.
Also dann haben Sie sich mit Ihrer Heimat, haben Sie sich so langsam angenähert, weil die Eltern sich so langsam annähern mussten.
Also eher meine Mutter, mein Vater kam aus Schweinfurt, aus Unterfranken, aber meine Mutter war die, naja, das bestimmende Element, was Heimatgefühl anging und Sprache.
Über die Namen der Kinder bin ich gestolpert. Ewald, Sigrun, Hellwig. Es ist, Herr Ahrens, es ist kein Klischee, dass Kinder aus Pfarrersfamilien häufiger Christian, Maria, Angela oder Jonas heißen. Genau. Waren die Namen ein Statement?
Von meiner Mutter auf jeden Fall. Echt? Also die hat gesagt, ich möchte nicht, dass meine Kinder so heißen wie eben genauso Johann, Christian, Sarah und so weiter. Sondern für die war das ganz klar, die sollten anders heißen. Die sollten was Besonderes werden, die sollten anders heißen.
Ein Landkind, das berühmter Schriftsteller werden wollte, von klein auf an. Wie geht das zusammen?
Ich meine, es ist ja schon fast sowas wie eine jahrhundertealte Tradition, dass aus protestantischen Pfarrersfamilien Schriftsteller hervorgehen. Jean Paul oder...
Der wohnte bei Ihnen um die Ecke, ne?
Ja, so, naja, nicht ganz.
Aber nicht ganz, aber so ähnlich?
Ja, Hesse, für Sie, Berliner, natürlich ist es ums Eck.
Alles Pfarrersfamilien, ne?
Ja.
Bildungsort.
Ich glaube, das hat mit dieser Liebe zum Wort zu tun. Und das tatsächlich habe ich auch von meinem Vater. Das hatten beide, meine Mutter und mein Vater.
Die Liebe zum Wort hat nicht an einer ausführlichsten Schulzeit gehindert. Sie haben 15 Jahre bis zum Abi gebraucht.
Sie haben sehr gründlich recherchiert, ich muss schon sagen.
Waren Sie der Schrecken aller Lehrer?
Ich habe schon eine Reihe von Verweisen mit nach Hause gebracht. Und Lehrer, glaube ich, wäre auch das Letzte gewesen, was ich hätte werden wollen. Also ich war ein unruhiger und manchmal auch wahrscheinlich ein bisschen lästiger Schüler.
Also Sie hätten sich selber nicht so gern in der Klasse gehabt?
Das habe ich mich tatsächlich mal gefragt.
Echt?
Ob ich mich hätte leiden können, so mit 15, 16. Ich glaube, ich hätte mit so ein bisschen Mitleid auf diese maßlose Arroganz runtergeschaut, die ich damals wohl hatte.
So Existenzialistenphilosophie, schwarze Kleidung,
Baskenmütze.
Zum Frühstück die Gauloise, natürlich die ohne Filter.
Ja, natürlich. Naja, gut, es war ein Camel ohne Filter, aber es war wirklich genau so. Man kam sich so viel besser vor als die Schulkameraden und vor allem als unsere Lehrer, denen wir da so mit so ein bisschen Mitleid zugeguckt haben, wie sie im bürgerlichen Sumpf versanken.
In dem sie gar nicht steckten, es war Fürth
Gar nicht, ja, natürlich.
Also das ist eigentlich ein ziemlich schillernder Traum, wenn man da auf den Existenzialisten macht. Wir wollen nicht auf Fürth runtergucken, aber es ist schon eine sehr andere Gegend.
Auf jeden Fall. Ja. Und das ist natürlich auch der Grund, weshalb man dann denkt, hier muss ich auf die eine oder andere Weise mich rausentwickeln.
Mhm. Rausentwickelt haben Sie sich dann. Bekannt sind Sie geworden eigentlich 2019 mit einer Teenager-Geschichte vom Erwachsenwerden. Erste Liebe, erste große Verletzungen, die nicht wieder weggehen werden. Mutproben im Schwimmbad. Eigentlich muss der Frieda für Nachprüfungen lernen und er hat nicht zufällig das gleiche Geburtsjahr wie Ewald Ahrens, oder?
Ja, natürlich. Da war ich am nächsten dran. Das ist wohl auch das biografischste oder das persönlichste Buch ein bisschen, weil da schon sehr viel durchklingt, glaube ich, aus dieser Jugend. Auf der anderen Seite, hätte ich jetzt nicht sehr viel früher schreiben können, weil diese biografischen Sachen immer erst durch einen literarischen Filter gehen müssen. Sonst ist es einfach peinlich. Ja.
Mhm. Aber Ihre Figuren steigen nachts ins Schwimmbad. Haben Sie Erfahrung damit?
Ja, aber das ist jetzt nichts Besonderes. Das, glaube ich, hat jeder.
Also ich nicht. Ich war zu brav.
Also wenn ich bei Lesungen bin, dann höre ich von allen, ja, haben wir auch gemacht. Aber wissen Sie was? Das könnte damit zusammenhängen, dass Sie ja, sind Sie in der Großstadt groß geworden?
Nee.
Weil das macht man, glaube ich, hauptsächlich in so Provinzstädtchen.
Dann habe ich was verpasst. Aber wann
können Sie noch nachholen?
Aber im Gegensatz zu Ihnen bin ich nicht vom 7,5 Meter Sprungbrett gesprungen, sondern einmal im Leben von Zehner, einmal und nie wieder. Wann sind Sie das erste Mal vom 7,5-Meter-Brett gesprungen?
Da war ich Ende 40 und hatte mich eingelassen.
Also das ist erfunden in dem Buch.
Ja, aber die Angst davor, vor diesem Rückwärtssalto, vor diesen Dingen, das war genauso. Ich hatte mich nämlich dummerweise eingelassen auf so ein C-Promi-Event bei uns in Nürnberg, und das war zugunsten der, dass Kinder schwimmen lernen konnten. Und dann stand ich da plötzlich das erste Mal auf dem 7,5 und die haben gesagt, ja, nun mach mal. Und ich so, wie, was meint ihr mit nur mach mal? Und dann haben sie mir das beigebracht, wie das geht.
Irgendwie muss man dann runter. Ja. Und eigentlich gibt es nur einen Weg und der heißt Plumps. So eine verheißungsvolle Lebenszeit, diese Teenagerjahre. Man kann im Prinzip alles machen. Heißt nicht, dass man immer glücklich ist, im Gegenteil. Aber alles liegt noch vor einem Menschen. Hat zusätzlich zu den eigenen Erinnerungen das Lehrerdasein, das Sie ja auch führen, über das wir noch reden wollen, hat das mitgeholfen, sich in diese jungen Leute hineinzuversetzen?
Das weiß ich immer nicht. Ich glaube, dass das vielleicht gar nicht so stark ist. Für mich war es immer mehr so, wie Kästner mal geschrieben hat, als er, ich glaube, es ist beim Fliegenden Klassenzimmer, wo er in so einer kleinen Vorrede sagt, vergesst eure Jugend nicht, vergesst nicht, wie weh das getan hat, auch wenn es nur kleine Niederlagen waren, vergesst das niemals. Und das ist, glaube ich, etwas, was bei mir immer sehr präsent war, dieses Jugendgefühl. Aber natürlich, Lehrer sein bedeutet, ohne dass man das merkt, am Puls zu sein.
Unser Gast Ewald Arendt hat eine, sagen wir mal, ziemlich bewegte Jugendforschzeit hingelegt, hat Abi nach doppelter Ehrenrunde, dann etwas rumstudiert, bisschen Jura, dann ein bisschen mehr Geschichte und Anglistik, hat gejobbt als Packer, als Lagerist. In diesen Jobs auch schon mit Fliege und Anzug?
Ohne Fliege.
Das, aber mit Anzug?
Ja, also so mit Anzughose. Das Jackett legen Sie dann ab, wenn Sie lang genug im Lager waren. Das wird nur immer sehr dreckig.
Sie haben sehr früh einen Sohn bekommen. Mussten Sie dann schnell was Ordentliches lernen werden? Mussten Sie dann Lehrer werden? Ist der Lehrer der Grund für die...
Nee, tatsächlich habe ich dann erstmal mich entschieden, richtig Schriftsteller zu werden, professionell Schriftsteller zu werden. Aber mir war schon auch zu dem Zeitpunkt schon klar, dass das nur geht, wenn du gleichzeitig genug arbeitest, damit man überleben kann und so. Und
wie haben Sie sich das aufgeteilt, Schreiben und Unterrichten? Ich meine, das ist ja doch ein voller Job.
Ich habe erst viel später unterrichtet dann. Ich bin erst tatsächlich mit 30 in den Schuldienst gekommen letztlich.
Aber es ist auch schon eine ganze Weile.
Ja.
Und wie teilen Sie sich das Leben dann so auf? Schreiben, Unterrichten?
Ich will mich jetzt nicht unbeliebt machen, aber wir bei den Kolleginnen und Kollegen, aber wir haben natürlich Ferien, also die, in denen schreibe ich. Ich schreibe an den Wochenenden, ich schreibe an dem freien Tag, und das ist einer der großen Vorteile am Lehrerdasein, man kann tatsächlich in Teilzeit arbeiten, und jetzt habe ich sehr stark reduziert, aber ich gehe immer noch gerne hin. Nur, es erfordert schon tatsächlich auch viel Disziplin.
Das glaube ich, wenn man an jedem Sonnabend, jedem Sonntag um 8 Uhr bis 12 Uhr korrigiert und dann was zu Mittag isst und hinterher schreibt, dann hat man einen vollen Okay, das haben jetzt Sie gesagt.
Nee, ich bin tatsächlich so, bin ein Morgenarbeiter, und kreativ bin ich vor allem morgens. Ist gut für meinen Job als Lehrer, aber auch gut, wenn ich dann da schreibe.
Ich wollte nur eine Brücke bauen beim Arbeiten, denn Sie haben sich mal ganz schwer in die Nesseln gesetzt.
Oh ja.
In einem Interview mit dem Spiegel, da haben Sie sinngemäß gesagt, Lehrer seien klasse Beruf, viel Freizeit, wenn man sich gut organisiert, gut Geld gäbe es auch. Und Lehrer machten sich die meisten Probleme sowieso selbst. Haben Sie sich auch ein Problem gemacht? Gefühlt alle Spiegelleser, die Lehrerinnen und Lehrer sind, haben Leserbriefe geschrieben.
Ich erinnere mich sehr genau. Mich haben auch Briefe in der Schule erreicht.
Würden Sie das so nochmal sagen?
Ich würde es, glaube ich, differenzieren. Weil es so ist, dass viele Kolleginnen und Kollegen wirklich einen sehr guten Job machen. Und ich kenne so viele, die das dann aber auch nicht an die große Glocke hängen. Die kommen in den Osterferien rein, um den Abiturienten dann nochmal einfach einen Crashkurs in Mathe zu geben. Das sind Kollegen, die hängen das nicht an die große Glocke, und das finde ich großartig. Mhm. Es gibt aber tatsächlich, glaube ich, Sachen, ich will gar nicht so vorsichtig formulieren. Nein, ich glaube wirklich, dass es so ist. Wir haben schon ein bisschen in der Hand, wie sehr wir oder bis zu welchem i-Tüpfelchen wir Vorschriften ausführen müssen, die, von denen wir wissen, dass sie dumm sind.
Sehen die Leute das Drama manchmal an der falschen Stelle und nehmen eine 5 einfach zu schwer? Ich meine, in ihrem Leben sind auch andere Dinge passiert, Tod, Krankheit. Dann hat man das vielleicht auch ein bisschen relativer und sagt den Schülern, übrigens, ich bin in Englisch durchgeflogen, du, aus dir wird auch noch was, selbst wenn du da
ja, und wenn ich das als Englischlehrer sagen kann, ist das bestimmt nochmal vielleicht ein bisschen entspannender, aber niemand geht gerne mit einer 5 nach Hause, egal wie tolerant die Eltern sind oder so. Das Gefühl ist nie schön.
Und man muss auch ehrlich sagen, dass 16 Stunden Oberstufe in Nürnberg in der Gymnasialklasse was anderes sind als, ich konstruiere mal, Gesamtschule, volle Stelle, Bremen, Hamburg, Berlin mit 8 Nationen in einer Klasse. Das ist natürlich ein anderer Schnack.
Ja, naja, die 8 Nationen habe ich auch in der Klasse, aber das ist natürlich trotzdem anders. Ich bin mir klar, dass ich gewissermaßen auf einer Insel der Seligen bin. Ich habe auch in der Hauptschule unterrichtet und das ist wirklich anders. Und ich finde es eigentlich ein Unding, dass Grundschullehrer, Mittelschullehrer schlechter bezahlt werden als wir. Das ist völlig unsäglich. Mhm. Ja, aber das ist eine andere Sache. Polizisten sollten besser bezahlt werden, Grundschul- und Mittellehrer auch.
Jetzt haben wir uns da gleich rausgerobbt aus
aber
diesem
hallo.
Spiegel-Interview. Kennen eigentlich Ihre Schüler Ihre Bücher?
Ja, ich glaube schon. Nein, das heißt, ich weiß, dass es einige kennen und jetzt seit den letzten 4 oder 5 Jahren, mein Gott, meine Schüler folgen mir auf Instagram, die wissen schon ungefähr, was geht.
Kann ja auch sein, dass einige stolz drauf sind, unser Lehrer ist Schriftsteller. Geben Sie eine AG kreatives Schreiben?
Nein, aber was es wohl gibt ab und zu ist, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe da was geschrieben, würden Sie da mal drüber gucken? Dann mache ich bei meinen Schülern einfach diese Ausnahme und mache das auch.
Und wie gucken die Kollegen auf den Erfolg?
Ach, das ist eigentlich schon schön. Nee, man muss sagen, meine Schule mit vielleicht ganz wenigen Leuten, die nicht so viel damit anfangen können, aber auch mit mir vielleicht nicht so. Aber insgesamt ist das an der Schule schon so, dass schon so ein bisschen Stolz, aber auch eine Freude. Und das gefällt mir sehr gut.
Und heute haben Sie frei.
Ja, ich habe am Montag ist mein freier Tag.
Mhm. Wenn Sie Ihre Schulzeit, die ja, sagen wir es vorsichtig, etwas holprig war, und Ihre Jugend mit der Ihrer Schüler vergleichen, was fällt Ihnen vor allem auf? Was hat sich für Sie grundlegend verändert, jenseits von Noten?
Es gibt, glaube ich, nur eine grundlegende Veränderung. Das ist, ich weiß, ich stoße da immer in dasselbe Horn, aber es ist das Handy. Also es ist diese ständige Erreichbarkeit. Wenn Sie früher gemobbt worden sind in der Schule, dann sind Sie nach Hause gegangen, dann war es um 1 vorbei normalerweise. Ja, dann hatte man einen anderen Freundeskreis. Heute, wenn heute ein Kind gemobbt wird, dann ist das 24 Stunden lang der Fall. Ja, das passiert in der Klassengruppe, im Klassenchat, was weiß ich. Das ist furchtbar in mancher Hinsicht. Und diese rund um die Uhr Erreichbarkeit, rund um die Uhr online sein, ist auch etwas, was Langeweile verhindert und wenn es keine Langeweile gibt, dann gibt es auch eigentlich keine Inspiration.
Und es schädigt Konzentration wahrscheinlich.
Sehr.
Ich hätte ja eher gedacht, dass ein Lehrer sagt, die Helikoptereltern, die gab es früher nicht. Also ich weiß nicht, wie das bei Ihnen war, ich kann mich nicht erinnern, dass die Eltern immer ständig bei Lehrern auf der Matte standen. Wir sind ungefähr eine Generation, wir waren immer froh, dass wir da ohne Eltern hingingen und waren da auch stolz drauf.
Aber das sind viele von meinen Schülern schon auch. Ja, also das passiert nicht oft.
Der Schriftsteller Ewald Ahrens ist Erfolgsschriftsteller mit Bodenhaftung, denn seit Jahrzehnten unterrichtet er, auch wenn er erst mit 30 angefangen hat, unterrichtet er inzwischen seit Jahrzehnten an einem Nürnberger Gymnasium. Herr Ahrens, wie machen Sie Ihren Schülern Lust auf Literatur? Wer immer mit dem Handy rumdaddelt, ist ja das Lesen oft gar nicht mehr so gewöhnt und das Lieben lernen muss man ja auch.
Ich finde es sehr schwer. Also mittlerweile finde ich es wirklich richtig schwer, weil das Lesen ja voraussetzt, dass du so flüssig und leicht lesen kannst, dass die Buchstaben sich in deinem Kopf sofort in Bilder verwandeln. Und erst dann ist das Lesen ja ein echtes Vergnügen. Und wenn es an der Technik, an der Grundtechnik des Lesens einfach fehlt, und das tut es in ganz vielen Fällen, dann kann dieser Spaß nicht passieren.
Das sagt ein Lehrer, der vor allem in der Oberstufe zugange ist. in einem bayerischen Gymnasium?
Ich muss sagen, dass Lektürelesen schwerer geworden ist. Wirklich schwerer geworden. Der Spaß am Lesen nimmt ab, wenn du die Technik nicht beherrschst. Das ist wie mit allen anderen Dingen. Wenn du am Klavier rumstümperst, dann wirst du keinen Spaß daran haben, Melodien zu erfinden.
Ist ein Teil davon, dass man heute Literatur oft nur in Auszügen liest? Das war mir neu, das habe ich mir herbei recherchiert, dass es nicht mehr üblich ist zu sagen, wir lesen jetzt den Roman und zwar von vorn bis hinten und dann müsst ihr halt durch.
Nee, das ist doch nicht so eigentlich.
Aber dann müssen Sie die doch irgendwie begeistern, rankriegen, sonst haben Sie doch ganz elende Stunden vor sich.
Hat man auch manchmal. Ich bin zum Glück kein Deutschlehrer, kann ich in dem Fall wirklich sagen. Ich mache ja Englisch. Aber die englische Lektüre, ja klar, Shakespeare kann man Ihnen einfach auch schmackhaft machen, indem man reintaucht, indem man sagt, hier, ne, Romeo und Julia, die ersten 10 Minuten sind einfach bloß dreckige Witze, die alle unter der Gürtellinie sind und Schlägereien. Und dann kommt Romeo und Julia. Ja? Und wenn man das so ein bisschen erzählen kann und wirklich auch vielleicht anspielen kann, dann ist es schön.
Dann erzieht man Shakespeare-Leser.
Ich hoffe es.
Mhm. Was ist für Sie als Lehrer ein Erfolg?
Ich glaube, wenn ich das Gefühl habe, jetzt bin ich nur noch Steigbügelhalter, jetzt, das sind diejenigen, die mich überflügeln werden, die jetzt schon besser sind. Das habe ich oft in Englisch. Mhm. Da habe ich welche, die auf jeden Fall besser Englisch sprechen, als ich damals in einem Leistungskurs gesprochen habe. Und manchmal überflügeln die mich jetzt schon. Und es sind auch immer wieder welche dabei. Das ist was Großartiges, wenn du siehst, wow, ja, die werden, aus denen wird ein toller Mensch.
Das ist eigentlich das Größte, was man erreichen kann. Wenn man da ein Krümelchen.
Und wir dürfen manchmal auch als Lehrer nicht vergessen, dass es ja auch, dass es schon auch eine, wie sowas wie eine Ehre ist, dass wir die erziehen dürfen. Dass man uns die Kinder anvertraut und wir eine Rolle spielen in der Erziehung.
Kurve zurück zum Ahrenschen Abendbrot-Palaver am großen, großen Tisch mit 2 adoptierten Geschwistern, 4 leiblichen Geschwistern, einem Pflegekind. Da war ja garantiert immer ein ordentlicher Schallpegel. Und erstaunlicherweise hat Ihre Familie gleich 3 Autoren hervorgebracht. Ihre Schwester schreibt Regionalkrimis, Ihr Bruder ist Schauspieler und schreibt auch, lesen Sie gegenseitig Korrektur? Oder ist der erste Leser innerhalb der Geschwister zu finden? Wie ist das?
Wir lesen uns schon gegenseitig und wir arbeiten auch gegenseitig und miteinander an Manuskripten so ein bisschen.
Und wie ehrlich geht's dann zu?
Oh ja, sehr ehrlich. Das ist, wie es halt in der Familie so ist. Am Anfang ist noch, ja, hat mir ganz gut gefallen, aber ja, und dann geht's los. Nee, es ist schon ziemlich ehrlich. Bringt ja auch sonst nichts.
Sie haben mal ein Musical geschrieben. Spielt die Musik sonst in Ihrem Leben eine Rolle?
Ja, ich kann, sagen wir mal, außer der Blockflöte nicht sehr viel andere Instrumente spielen. Aber Musik spielt natürlich eine große Rolle in meinem Leben.
Das ist ein Satz, aber damit kann ich das nicht hören.
Sie werden sehen, in fast allen Romanen spielt Musik eine wesentliche Rolle. Und ich höre beim Schreiben unglaublich viel Musik. Wenn der große Sommer hieß mal, der Arbeitstitel hieß mal Bossa Nova Sommer.
Jetzt haben Sie mir eine Brücke gebaut. Und eigentlich wollte ich das fragen. Es gibt ja 2 Arten von Autoren. Die eine braucht absolute Stille. Bitte nicht klopfen. Und die anderen haben Musik an, ob sie sie hören oder nicht, weiß ich nicht, aber die Musik muss an sein. Oder sie setzen sich in ein Café wegen der Geräuschkulisse. Und ich dachte, wenn ein Mensch aus einer Familie kommt mit einem wahrscheinlich nicht geringen Geräuschpegel, so 7 Geschwister, ein Pfarrhaus, da tut es doch immer was, braucht das vielleicht auch nicht zu ruhig. Wie ist das bei Ihnen?
Nee, ich muss es nicht. Während ich geschrieben habe, war eigentlich die Tür zum Arbeitszimmer immer so halb offen. Und wenn die Kinder reingekommen sind wegen irgendwas, dann hat mich das nie so gestört. Oder dann klingelt es mal, du gehst an die Tür oder machst dann eben was anderes. Mit dem Musikhören ist es tatsächlich, ich höre mal Musik, mal nicht. Aber es muss nie völlig still sein. Ich bin nicht Thomas Mann.
Mhm. Sie sind aber, wenn Sie auch keinen Literatur-Nobelpreis gekriegt haben, als Autor schon 2-mal gekürt worden. Ihre Romane waren das Lieblingsbuch der unabhängigen Buchhandlungen. Das heißt, wenn ich in eine Buchhandlung gehe, in eine unabhängige, dann empfehlen die schon mal, wenn ich einfach sage, haben Sie ein schönes Buch für mich für den Sommer? Ach, lies doch mal den Ahrens. Was bedeutet Ihnen diese Art von Auszeichnung?
Ich kann Ihnen sagen, dass das, finde ich, einer der besten und höchsten Preise eigentlich ist, den man hier bekommen kann. Der Deutsche Buchpreis ist auch schön, ich würde ihn nicht ablehnen, ist ja auch Kohle dabei und so, aber es ist eine Auszeichnung von Hunderten von Buchhändlerinnen und Buchhändlern, so geehrt zu werden. Das ist einfach etwas, und es ist ja auch so, das muss man ja auch mal sagen, den Bestseller, den schreibt man ja nicht. Der Bestseller entsteht, wenn da draußen die Buchhändlerinnen und die Buchhändler sagen, pass auf, das Buch musst du lesen. Und es sich dann nämlich 10.000-fach oder 100.000-fach verkauft. So entsteht ein Bestseller. Das bin ja nicht ich, das sind die da draußen.
Und dafür gibt es auch kein Rezept, das weiß Nein. ich, sonst gäbe es viel, viel mehr. Ich habe mich aber gefragt, was Sie eigentlich selbst für Ihre größte Stärke halten als Autor.
Disziplin, glaube ich.
Dranbleiben.
Disziplin und wohl schon diese Empathie für bestimmte Figuren, dass ich da tatsächlich reinschlupfe und aus deren Sicht schreiben kann. Aber ich glaube, es ist schon vor allem eine große Disziplin, wo die Inspiration nicht so ohne weiteres fließt. Brauchen Sie das?
Und schreiben Sie das, was Sie selber gerne lesen wollen?
Keine oder? Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Ich frage mich das manchmal. Bei manchen Dingen würde ich sagen, ja, aber ich weiß es wirklich manchmal nicht. Da bin ich viel zu nah dran.
Aber ich dachte, wenn man sich etwas weiter entfernt von dem, was man gemacht hat, wenn es eine neue Auflage gibt, das gibt es bei Ihnen häufig, geht man manchmal nochmal durch, schraubt hier, schraubt da, das noch weg. Lesen Sie gerne Ihre eigenen Bücher nochmal?
Überhaupt nicht. Es ist schon so schrecklich, Fahnen zu lesen. Eigentlich nie. Wenn ich es vermeiden kann, manchmal muss ich es für eine neue Auflage tun, aber wenn ich es vermeiden kann, dann nicht.
Manchmal ist es gut, wenn es vorbei ist.
Immer.
Ewald Ahrens ist in dieser Stunde unser Gast. Vielleicht spinnen wir noch mal eine kleine Runde, Herr Ahrens. Sie sind auch als Schriftsteller gewohnt, sich viel vorzustellen. Und Sie sind auch Historiker. Wenn wir eine Zeitkapsel hätten, die durch die Geschichte führt, und Sie dürften irgendwo aussteigen, wo würden Sie gerne mal aussteigen? Was würde Sie inspirieren?
1890, das erste Mal. Also wir reisen in die Vergangenheit oder in die Zukunft?
Das können Sie sich aussuchen. Die Zeitkapsel fährt nach links oder rechts, wie
also
Sie wollen.
Also erstmal in die Vergangenheit, 1890 okay. ungefähr.
Warum da?
Ja, weil es so eine großartige Zeit war, in der alle so diesen Technikoptimismus hatten und man wirklich geglaubt hat, man könnte den Krieg und die Krankheiten alle besiegen. Und es gab auch so viele tolle Erfindungen. Es hat so geflirrt alles. Es ist eine tolle Zeit, in mancher Hinsicht.
Werden Sie aus dieser Zeit nochmal ein Buch machen? Gibt es da einen Traum?
Habe ich schon.
Ich kenne nicht alle.
Nee, das macht doch nichts. Das Diamantenmädchen ist so ein Buch. Das hatte ich das spielt in der Zeit und dann in den 20er Jahren. Und das wäre die nächste Zeit, in die ich natürlich, gereist wäre.
Mhm. Und wegen der Aufbruchsstimmung in dieser Zeit.
In den 20er Jahren wäre es, glaube ich, diese unglaubliche kulturelle Vielfalt, in der Deutschland wie in so einer kurzen, unglaublich farbig, vielfach duftenden Blüte erblüht so. Ja,
aber da wären Sie mit Ihren Anzügen gar nicht aufgefallen in der Zeit.
Damit hätte ich dann kein Problem. Ich hätte mir schon was einfallen lassen.
Hätte man die an jeder Straßenecke gesehen. Und interessanterweise haben Sie gesagt, Sie wollen auch mal in die Zukunft fahren.
Auf jeden Fall.
Wohin?
Ich würde schon so 50, 60 Jahre von hier. Da würde ich gerne wissen, haben wir wirklich was gelernt oder steige ich da aus und bin auf einem verwüsteten Planeten.
Aber die Gefahr ist ziemlich groß, ob wir sie nun auf dem verwüsteten Planeten sind, sei dahingestellt. Die Gefahr ist doch ziemlich groß, wenn man in die Zukunft fahren könnte und zurückgucken, dass man schwer desillusioniert ist.
Ja, aber so ist das. Als Historiker ist man ja eigentlich sowieso desillusioniert, wenn man sich das anguckt. Die Geschichte, es ist die Geschichte der Menschheit ist blutig.
Dann hatten wir auch noch eine Spur Science Fiction mit unserem Gast, mit Ewald Ahrens. Ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Das war mir ein Vergnügen.
Ja, vielleicht gibt es demnächst ein Buch von 1890 gibt es schon, aber von 2000 irgendwas?
Es gibt ein Buch, das in den 70er Jahren spielt. Das ist auch eine Umbruchzeit. Und das erscheint im September.
Ist aber schon zurück.
Ja.
Erstmal bedanke ich mich bei Ihnen für dieses Gespräch und sage nochmal, dass von Ewald Ahrens die Bücher Der große Sommer oder Die Liebe an miesen Tagen bei Dumont erschienen ist und dass dieses Gespräch auch Spaß gemacht hat. Vielen Dank.
Ging mir genauso. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.